Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2020 40% und bis zum Jahr 2030 55% weniger Treibhausgase auszustoßen als noch 1990. Das Ziel für 2020 wird die Bundesregierung schallend verfehlen. Um wenigstens das für 2030 zu erreichen und damit hohe Strafzahlungen zu vermeiden, berät in diesen Wochen das Klimakabinett über mögliche Maßnahmen. Bis September wollen die Minister eine Entscheidung fällen. In diese Diskussion mischt sich heute die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein. Sie hat eine Stellungnahme veröffentlicht mit dem Titel Klimaziele 2030 – Wege zu einer nachhaltigen Reduktion der CO2-Emissionen. Eine der Autorinnen ist die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, Antje Boetius. Sie habe ich gefragt, was sie und die anderen Wissenschaftler in dieser Stellungnahme fordern.
Das Problem ist eben, dass man eine Maßnahme braucht, die schnell wirkt, schnell umzusetzen ist und auch sektorenübergreifend wirkt. Und es sind jetzt eine Reihe von Gutachten eingegangen, wie wir in Deutschland wieder eine Vorbildrolle da einnehmen können, wie wir unsere eigenen Klimaziele einhalten können. Denn wir müssen ja erhebliche Strafen bezahlen, wenn wir diese verpassen an die europäische Gemeinschaft. Und was die Gutachten alle miteinander im Mittelpunkt stellen, ist ein Preis auf das CO2, also das, was die vielen Umweltschäden verursacht, das teurer machen, sodass das, was Klimaschutz befördert, eben billiger wird. Und dann kommt man schnell sehr weit.
Sie sagten, der CO2-Preis wäre eine Lösung. Jetzt sagt aber Verkehrsminister Andreas Scheuer genau, dass er einen solchen CO2-Preis ablehnt, obwohl ja der Verkehr einer der ganz großen CO2-Produzenten ist.
Ja, der Verkehr ist ja bei uns immerhin schon 20% zu den CO2-Emissionen und die Tendenz ist steigend und gerade da haben wir eben nichts geschafft. Und das ist natürlich in Deutschland etwas Besonderes, die Mobilität, das selbst Autofahren, die Automobilindustrie, die uns ja seit langem schon beschäftigt und sich selbst auch damit beschäftigt, wie sie in die Zukunft kommen, das ist ein großes Thema. Wir haben hier eben vor allen Dingen in den Blick genommen, was braucht es, damit die Bürgerinnen, der Bürger mitkommt mit einem Umbau, um diese CO2-Emissionen zu reduzieren.
Und was braucht es da?
Da braucht es natürlich eine andere Infrastruktur. Es muss Spaß machen, es muss einfach sein, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, so wie es in vielen Ländern ja schon der Fall ist. Und es kann nicht alleine natürlich durch Verbote einzelne Fahrzonen in Städten gelingen. Auch da hat die Leopoldina ja schon davon gewarnt, kleinteilige Maßnahmen, Verbote auszusprechen, sondern es geht darum, jetzt große Investitionen auf den Weg zu bringen in eine andere öffentliche Infrastruktur. Nun geht das nicht schnell. Wenn man Bahn- und Busverkehr, wenn man auch das Land an die Stadt anbinden will, wenn man all das bequem und einfach machen will, vielleicht sogar die Nutzung öffentlicher vergünstigt oder gar umsonst anbieten will, dann muss man natürlich auch als Staat Geld einnehmen. Und deswegen haben wir uns damit beschäftigt, wie kann der CO2-Preis auch so erhoben werden, dass etwas übrig bleibt zum Investieren? Wie kann der CO2-Preis schnell einen Umbau befördern? Und diese Maßnahmen sind auch in den Blickpunkt unserer AG geraten.
Wie kann das denn gelingen, diesen ganzen Mobilitätssektor und auch die anderen Sektoren umzubauen, ohne aber gerade die Einkommensschwachen noch stärker zu belasten durch diesen hohen CO2-Preis?
Naja, man muss eben in Schritten vorgehen und man muss genau hinschauen, was man tut. Das Ziel muss eben sein, dass wir aus der momentanen Ungerechtigkeit, also dass erwiesenermaßen die, die schon gar nicht so viel CO2 emittieren, immer den höheren Anteil bezahlen, das muss aufhören. Und dazu sagen Wirtschaftsgutachten, aber auch unsere Arbeitsgruppe, es muss für einen CO2-Preis auf fossile Brennstoffe ja vor allen Dingen dann das EEG entfallen oder wenigstens günstiger werden. Wenn also eigentlich die fossilen viel kosten und die regenerativen Energien wenig kosten, dann funktioniert das sofort und regenerative Energien werden bevorzugt ausgewählt. Und das ist eigentlich, also es ist immer noch schwierig, aber es ist doch so viel einfacher, als mit Hunderten von kleinen Maßnahmen voranzugehen. Denn der Markt kann dann eben diesen Effekt wirken lassen und der wird immer befördern, dass es sich dann eben lohnt, Hybrid zu fahren oder auf die öffentlichen umzusteigen. Aber irgendwo müssen wir mal anfangen. Und jetzt sind ganz viele Gutachten da, die einfach das zeigen, wenn wir die Steuern so abwiegen, dass eben das, was Schäden verursacht, gebremst wird, wird automatisch das befördert, was CO2 einspart oder vermindert wenigstens.
In der Arbeitsgruppe, in der diese Stellungnahme entstanden ist, sitzt ja ein ganz bunter Haufen verschiedenster Disziplinen. Da sind Wirtschaftswissenschaftler, da sind Klimaforscher wie Sie selbst, Ökologen drin, Konzernforschung von Volkswagen etc. Wie einig waren Sie sich denn in Ihrer Arbeitsgruppe über die Maßnahmen? Oder hat es da große Kontroversen gegeben, weil die Leute aus unterschiedlichen Aspekten auf das Thema gucken?
Also im ersten Schritt, wo wir gesagt haben, wo sehen wir alle Chancen, dass uns ein Umbau schnell gelingt, war einheitlich die CO2-Bepreisung das allererste, was jedem logisch erschien. Und auch die Gutachten, die der Bundesregierung jetzt vorliegen, dem Klimakabinett, sagen das Gleiche. Die sagen, es geht am schnellsten, und zwar am schnellsten wahrscheinlich sogar mit einer Steuer eben auf die fossilen Brennstoffe. Die kann sofort erlassen werden, die kann sofort wirken und dann kommt alles andere nach. Und das wirkt eben nicht nur wie der europäische ETS-Handel auf einem Sektor Energie, sondern es wirkt in ganz viele Sektoren rein, die eben jetzt verschont werden. Und dann haben wir geguckt, was geht denn noch? Was ist denn noch? Wo ist es denn empfindlich für den Bürger? Das eine ist natürlich eben sozial ausgewogen zu agieren. Es kann ja nicht sein, dass die Ärmeren, sozusagen die Niedrigeinkommen, dass die, wie es jetzt ist, den größten Anteil von Energiesteuer bezahlen, relativ zu ihrem Gehalt. Und das ist jetzt der Fall. Also jetzt ist das System einigermaßen ungerecht. Es kann ersetzt werden zu einer Ausgewogenheit, die vielleicht sogar dazu führt, dass die, die weniger emittieren, sogar noch am Ende des Tages etwas übrig haben von der Umverteilung. Das schien uns allen logisch. Da gab es überhaupt gar keine Debatte. Wo es Debatten natürlich gibt, ist, welcher Preis genau muss es sein? Denn es muss ja nicht nur in Deutschland wirken, sondern es muss möglichst dazu führen, dass wir auch anschlussfähig sind für andere Länder, Partner, Allianzen schmieden können in Europa, um möglichst weitläufig zu wirken und auch generell den Markt nicht irgendwie ins Hintertreffen geraten zu lassen. Da ist natürlich noch Debatte notwendig. Zweitens waren wir uns alle einig, dass es so viele technologische Möglichkeiten gibt, bei denen immer wieder das Geld, die Investition eine große Rolle spielt, sodass eben eine Fairness erzeugt werden muss über ein viel teureres Kosten dafür, dass fossile Brennstoffe Schäden erzeugen, die am Ende sowieso der Steuerzahler bezahlen muss.
Sind Sie denn optimistisch, dass einige Ihrer Vorschläge in die Beschlüsse des Klimakabinetts einfließen werden?
Ich bin verhalten optimistisch. Also mir geht es darum, dass wir jetzt möglichst mit dem ersten Schritt schon ziemlich weit kommen. Da würde ich sagen, gehöre ich zu denen, die da vielleicht Mutigeres fordern, als die, die jetzt, ich bin jetzt Klimaforscherin, ich bin Polarforscherin, ich kriege täglich die Meldung, was da draußen los ist. Und für mich geht es darum, mit dem ersten Schritt so weit wie möglich kommen, um die Situation zu verbessern. Nun sagen die Ökonomen, also die Wissenschaftler, die die Volkswirtschaft studiert haben und Wissenschaftler sind in dem Bereich, Achtung, man darf niemand überfordern, das muss schrittweise gehen, wir dürfen nicht zu sehr ins Unbekannte stolpern. Sicherlich haben die auch recht. Aber ich muss einfach sagen, mein Job ist Polarforschung, Ozeanforschung. Mein Job ist, in die Natur zu schauen und ich sehe die Schäden so schnell und so groß kommen, dass mein Gefühl ist, es muss einfach jetzt, wir müssen wirklich vorankommen. Sicherlich wird alles teurer, aber es muss eben auch teurer werden, weil es am Ende des Tages, und das ist auch etwas, worüber wir alle einig sind, die Schäden zu bezahlen, so viel teurer ist, als jetzt Klimaschutz zu betreiben, dass das Hauptziel von uns allen ist, wir müssen unser Teil beitragen heute und jetzt. Wir können diese Last nicht auf die kommenden Generationen verschieben und auch nicht auf die armen Menschen weltweit. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, den wir immer wieder herausgefunden haben, wenn wir über die ganzen verschiedenen Wissenschaften hinweg miteinander diskutiert haben.
Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung über die Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zu den Klimazielen 2030 und wie man sie noch erreichen könnte.